Ein evangelischer Pfarrer saß am Samstagnachmittag an seinem Schreibtisch und überlegte sich bereits seit morgens, worüber soll ich morgen predigen? Aber er hatte noch keine richtige Idee. Aber auf einmal, blitzartig, hatte er den rettenden Gedanken. Ich könnte darüber predigen, was es heißt, seinen Nächsten zu lieben und ihnen Gutes zu tun. Sofort setzte er sich an die Arbeit. Er las die Bibel, untersuchte Begriffe, überlegte Beispiele und es dauerte nicht lange und die Predigt war fertig geschrieben. Beim Abendessen erzählte er seiner Frau ganz begeistert und fasziniert von all diesen Dingen und auf einmal kam ihm ein Gedanke. Mist, wann habe ich das letzte Mal meinen Nachbarn was Gutes getan? Ich kann ja jetzt nicht am Sonntag vom Pult her den anderen davon erzählen, aber selbst es nicht leben. Und er entwickelt einen Plan. Er holt einen Eimer, er holt Lappen, er holt Putzmittel und er hat den Plan, wenn es dunkel ist, dann gehe ich raus und wasche das Auto von meinem rabbinischen Nachbarn. Also von meinem jüdischen Nachbarn, der Rabbi ist, so. So war sein Plan, so setzte er es um. Jetzt ging er zufrieden ins Bett und dachte sich, okay, jetzt habe ich auch die Berechtigung, am nächsten Tag darüber zu reden, was es heißt, seinen Nachbarn was Gutes zu tun und zu dienen. Am nächsten Morgen, er wacht auf, kann es kaum erwarten, in den Gottesdienst zu kommen. Kein Wunder, er ist auch mal schneller dran wie seine Frau. Achtung, Klischee, die Frau muss sich erst fertig machen. Er belädt schon das Auto oder ist auf dem Weg dorthin und auf einmal merkt er, irgendwas oder irgendjemand ist unter dem Auto. Und er denkt sich, hä, was ist das? Und er guckt genauer hin und fragt nach und entdeckt dort seinen Nachbar, der mit einer Säge dabei ist, den Auspuff abzuschneiden. Und er sagt, hey, was ist hier los? Und der Nachbar sagt, hey, ich habe es genau gesehen, du hast gestern Abend mein Auto getauft, wie es bei euch üblich ist, und ich beschneide jetzt dein Auto, wie es bei uns üblich ist. Wir starten heute mit einer neuen Predigtserie, die unter dem Titel läuft, Hilfe. Hilfe. Und bevor wir zu diesem Thema kommen, möchte ich euch ein paar andere Gedanken teilen und möchte euch mit hineinnehmen in meinen Freitagabend. Freitagabend, Gebetsabend, 20 Uhr. Ich wusste, am nächsten Tag ist XXL Church Day. Ich wusste, ein Seminar ist noch nicht vorbereitet und ich wusste, eigentlich habe ich keine Zeit. Eigentlich wäre mir das Liebste jetzt zu sagen, hey Ingo, sorry, ich komme nicht, habe noch ein bisschen was zu tun, die Nacht wird eh schon kurz, das war's. Und dann entschied ich mich, trotzdem zu gehen. Und wisst ihr, ich bin unheimlich dankbar. Denn vom ersten Moment an, als der Gebetsabend losging, wusste ich, es gibt keinen Ort, wo ich jetzt lieber wäre als genau hier, in Gottes Gegenwart. Und dann diese Momente, wo Gott auf einmal spricht und Ideen schenkt und Impulse gibt, die dann auch noch in die Predigt reinfließen können, da gibt es nichts Kostbareres. Und manchmal ist die Hilfe dann einfach von oben unerwartet. Und doch so gut tun. Ich möchte einsteigen mit einer These. Wir brauchen mehr Pharisäer. Richtig gehört. Ich sag's nochmal. Wir brauchen mehr Pharisäer. Und ich erkläre ganz kurz, was ich damit meine. Wusstest du, dass die Pharisäer anfangs eine innerjüdische Erweckungsbewegung waren? Es gab die Zeit, da war der jüdische Tempel zerstört. Es gab die Zeit, da wurde das Volk aus dem Heiligen Land weggeschleppt. Ja, und nun, die Grundlage des Glaubens war genommen. Es hätte jetzt gewesen sein können, Ende der Geschichte vom jüdischen Volk. Aber nein, es gab die Pharisäer. Die Pharisäer ersetzten das damalige Heiligtum, den Tempel, durch ein neues, und zwar die Heiligen Schriften. Sie wollten unter allen Umständen verhindern, dass das Volk nochmal in so eine Situation kommt, dass es wegverschleppt wird von seinem Gott, weil sie ihrem Gott untreu geworden sind. Und so, wenn wir uns die Bibel jetzt mal vorstellen als verschiedene Regeln, als so einen Zaun, den Gott uns gibt, dass wir ein gutes Leben führen, so haben die Pharisäer angefangen, um diesen Zaun einen größeren Zaun zu bauen, damit auch ja niemand in die Nähe kommt, über diesen Zaun zu klettern und sich zu verletzen. Das war ihre Methode. Aber ihr Ursprungsgedanke, die Motive, die waren richtig gut, die waren erwecklich, die haben das Judentum am Leben erhalten. Und ich glaube, davon können wir lernen. Auch wir brauchen Menschen heute, hier und jetzt, die Kirche in der Zeit, in der Pandemie ganz neu denken. Die nicht sagen, Mist, jetzt ist es alles anders, wir können nicht mehr so, wie wir vorher waren, es ist anders geworden, die Gottesdienste, Maske, all diese Sachen. Die Kirche neu denken und Wege finden, dass Menschen trotzdem noch zum Glauben kommen. Und im Neuen Testament heißt es doch, Paulus sagt, ich bin im Gefängnis, aber das Reich Gottes ist nicht gebunden. Es ist nach wie vor frei. Und wie genial ist, dass auch wir genau das leben können und dürfen. Wege, wie Kirche auch während Corona attraktiv sein kann. Wie das Gebetsleben dennoch lebendig bleibt. Wie die Gemeinschaft trotzdem möglich ist. Ja, und bei den Pharisäern, wir ahnen es schon, die Methode wurde zum Problem. Sie hatten nicht erkannt, dass das äußere Verlassen der Gebote nur ein zweiter Schritt ist, die Folge ist von der inneren Herzensabwendung von Gott. Und genau die war das Problem. Auf einmal wurden die Regeln wichtiger als der Glaube. Und vor dieser Gefahr stehen wir ehrlicherweise auch. Wir überschreiten diese Grenze, wenn wir zum Beispiel mehr darauf achten, wo andere Menschen ihr Leben korrigieren müssen, statt dass wir uns selbst von Gott kontrollieren lassen und korrigieren lassen. Aber Gott lädt uns ein, einen Kampf zu kämpfen, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten der Finsternis. Es gibt so viele Dinge und Inhalte, die wir mit Gottes Wort prüfen sollen. Aber Menschen sollen wir nicht damit prüfen. Hey, ich bin dankbar, dass wir in der Gemeinde so viele treue Beter haben. Und doch frage ich mich manchmal, haben wir es verlernt, während Corona zusammen zu beten? Und steckt nicht genau darin eine Kraft? Ich glaube, Gott lädt uns ein, wo Einzelne innerlich gekündigt haben, dass er unser Herz ganz neu beleben und beschenken will. Er sagt, dass mehr als alles andere sollen wir unser Herz bewahren, vor Groll, vor Hochmut, vor Selbstgerechtigkeit, vor Sünde, davor andere gering zu achten. Wie schaut es aus mit Rebellion? Kann es sein, dass wir manchmal gegen Dinge rebellieren, wo Gott sich dafür entschieden hat, diese Personen oder Dinge gebrauchen zu wollen? Ich glaube, es ist möglich, heute noch Glaube attraktiv zu leben, nicht nur passiv im Gottesdienst zu sitzen oder vor dem Bildschirm zu Hause, sondern nein, sein Glaube im Alltag sichtbar zu machen und einen Unterschied zu machen, sich einzubringen und Reich Gottes zu bauen. Ich glaube, es ist hilfreich, wenn wir eine ganz neue Sicht gewinnen auf Menschen, die Gott noch gar nicht kennen. Jesus hat alles dafür getan, dass Menschen mit ihm versöhnt werden können. Er macht uns, seine Nachfolger, zu Botschaftern an seiner Stadt. Er gab uns den Auftrag, hingehen zu Jüngern zu machen. Haben wir es uns nicht manchmal bequem gemacht? Mal ehrlich, wann haben wir das letzte Mal jemanden hierher eingeladen? Wann haben wir es letzte Mal uns dran gemacht, Menschenangst zu überwinden? Wann haben wir es letzte Mal erlebt, wie Gottes Kraft kommt, wenn wir Risiko eingehen? Manchmal gehen wir Evangelisation aus dem Weg. Ich glaube, es gibt vier Gründe. Wir sind von Jesus nicht überzeugt, von der Gemeinde nicht überzeugt, vom Flyer nicht überzeugt oder von uns selber nicht überzeugt. Aber können wir nicht genau daran arbeiten? Ich glaube, Gott lädt uns ein, dass wir unseren Lauf vollenden. Dass wir nicht gleich aufgeben, wenn es mal schwierig ist, wenn es mal Gegenwind gibt oder wenn es mal anders ist. Und vor allem lädt er uns dazu ein, die erste Liebe zu behalten und zu bewahren. Ich möchte eine gewagte These aufstellen. Ich glaube, es ist nicht möglich, Jesus zu lieben, ohne gleichzeitig die Gemeinde zu lieben. Und das heißt nicht, dass immer alles perfekt ist, überhaupt nicht. Aber es ist immer möglich, die Dinge durch Jesus liebende Augen zu sehen. Immer. Wer Jesus liebt, der wird automatisch die von seinem Heiligen Geist gegründete Gemeinde lieben, sich darin investieren wollen. Ja, Corona hat dieses Gemeindeleben verändert. Ja, die Form ist anders geworden. Aber haben wir uns nicht nur die Form stehen lassen, sondern auch den Inhalt? Wie schaut es aus? Ist unser Gebetsleben noch brennend? Ist unser Miteinander noch leidenschaftlich? Sind wir bereit, uns in Aufrufe ganz neu segnen zu lassen? Oder ist es auch was, was einfach hinten runtergefallen ist? Zuvor war es normal, wenn man 3 oder 4 Mal im Monat im Gottesdienst war. Heute YouTube. Ja, Corona hat soziale Distanz gefördert. Aber ist soziale Distanz nicht auch dazu gekommen, dass es zu einer inneren Ablehnung kam? Wisst ihr, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass. Das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Denn wenn ich jemanden hasse, dann habe ich noch Emotionen für ihn. Schwierig wird es, wenn ich gleichgültig bin, weil dann ist der andere mir egal. Und meine Frage ist, hat Corona dazu geführt, dass wir gleichgültig wurden? Und es gibt Gründe, genau daraus wieder herauszukommen. Die Predigt heißt heute Mitleid lernen oder von Jesus Mitleid lernen. Und ich möchte zwei Gründe anschauen, warum es gut ist, wenn wir aus dieser sozialen Distanz, dieser inneren Ablehnung rauskommen. Und der erste Grund ist Pfingsten. Und der zweite Grund ist Jesus. Gestern sagte Ingo beim XXL Church Day, Pfingsten ist die Verpflichtung zum sozialen Handeln. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dieser Aussage zustimmen würdest. Ich behaupte mal, Ingo wusste gar nicht, wie recht er hat. Sorry, Ingo. Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Predigt von David Wilkerson. Er berichtet von der Zeit, die er hatte in der Gemeinde, wo er frustriert war. Er war frustriert, er war Pastor in einer Gemeinde, in einer kleinen Stadt, 80 Personen. Er war seit 5 Jahren dort. Und er sagte, diese 80 Personen, sie kamen immer wieder. Also gut so, aber es kamen nie andere. Und er fragte sich, ist das alles, was Gott heute zu bieten hat? Ist das alles, was Pfingsten bewirken kann, dass die gleichen Leute immer kommen, aber nie neue Leute dazukommen? Dass die Gemeinde sich ausstreckt nach mehr Geistesgaben, aber irgendwie bleibt es in den 4 Wänden der Gemeinde. Es kommt nicht auf die Straße rüber. Und er sagte, wenn das alles ist, dann will ich es nicht haben. Und er war frustriert. Und Gott sagte zu ihm im Gebet, wenn du Veränderung möchtest, wenn du wissen willst, was Pfingsten für ein Potenzial hat, fang bei dir an, schmeiß deinen Fernseher raus. Und er sagte sich, okay, wir machen einen Deal, Gott. Eine Annonce in der Zeitung. Aber wenn der Erste den Fernseher nicht mitnimmt, dann habe ich dich falsch gehört. Die erste Person kommt, ihr ahnt es. Er tragt den Fernseher weg. David Wilkerson steht am Fenster, schaut runter und sagt mir, erzähl mir nicht, dass das nicht die gleiche Bedeutung hat, wie wenn dein Götze weggetragen wird. Aber Gott sagt ihm, nimm die Zeit, die du vor der Glotze verbracht hast und fang an zu beten. Und ich werde dir zeigen, was Pfingsten bedeutet. Er ging in den Wald, um zu beten. Er stellte sein Auto vorne ab und wenn ihn jemand sprechen wollte, musste der ins Auto gehen und hupen. Dann kam er aus dem Wald heraus. Er verbrachte lange Zeit im Wald. Er hat geweint. Gott hat sein Herz zerbrochen. Und es kam dieser Tag, der alles verändern sollte. Er sah ein Bild von 7 Jungs in New York, die zum Mord verurteilt wurden. Und Gott sagte ihm, geh nach New York und sei dort ein Zeugnis. Wir kürzen die Story ab. David Wilkerson kommt nach New York, geht zu dieser Gerichtsverhandlung. Er wedelt mit seiner Bibel. Schlechter Zeitpunkt, kurz vorher hat jemand da eine Waffe drin versteckt gehabt in der Bibel. Also Ergebnis, David Wilkerson wird unsanft festgenommen. Er hatte keine Bleibe in New York, also schlief er im Auto. Am nächsten Tag, ein paar Leute aus der Gang sahen David und erkannten ihn als den Prediger, der mit der Bibel wedelte, weil er in der Zeitung abgedruckt war. Und genau das war seine Eintrittskarte in die Gangs von New York. Er entwickelte den Dienst, dass Gangmitglieder zum Glauben kamen, ja sogar der Anführer. Und wisst ihr, was passierte? Er suchte Räume, in denen er Jugendarbeit anbieten kann. Er klopfte bei Pfingstgemeinden an und die waren einfach verschlossen. Die Gemeinde verjagten die Jugendlichen, die vor ihr Gemeindehaus schliefen. Die Gemeinden waren glücklicher, wenn die Jugendlichen im Knast waren, als dass sie zu ihren Gottesdiensten kamen. Sie wollten Gott genießen, ihr eigenes Pfingsterleben haben, aber für die anderen hatten sie nichts übrig. Und ich frage mich, kann es sein, wenn unser Gott uns nie widerspricht, dass wir nur eine idealisierte Form von uns selbst anbeten? Es gibt so viele Bereiche, wo Gott seinen Willen längst mitgeteilt hat. Und ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen, die ist ein bisschen unbequem. Sie steht in Matthäus 25. Wenn aber der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und vor ihm werden alle Völker versammelt werden. Und er wird sie voneinander trennen, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Herrn, meines Vaters, erbt das Reich, das euch vor Grundlegung der Welt an bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich begleitet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten: Wahrlich, ich sage euch, was ihr für einen von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr für mich getan. Dann wird er auch zu denen zu Linken sagen: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bestimmt ist. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht begleitet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig und durstig gesehen und als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird ihr ihnen antworten: Wahrlich, ich sage euch, was ihr für einen von diesen Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch für mich nicht getan. Sie werden in ewiger Pein gehen, aber die Gerechten ins ewige Leben. Was für ein Bibeltext. Der ist unbequem. Den höre ich nicht gerne, weil es hat was mit meinem Leben zu tun, mit Dingen, die ich machen könnte und nicht mache. Es gibt ein Kriterium, nach dem Jesus Schafe und Böcke trennen wird. Und dieses Kriterium ist: Wie haben wir Jesus in dieser Welt repräsentiert? Wie haben wir gelebt? Wie haben wir gedient? Welchen Ausdruck haben wir vermittelt? Was haben wir für die Geringsten getan? Damit müssen wir erstmal umgehen. Hunger, Durst, fremd sein, nackt sein, gefangen sein. Wie sind wir mit diesen Themen umgegangen? Waren wir zu beschäftigt? Hatten wir zu viele Aufgaben in der Gemeinde? War Corona und wir konnten einfach nicht? Vielleicht fragst du dich jetzt: Ja, was hat das ganze soziale Handeln und Pfingsten jetzt gemeinsam? Pfingsten ist doch das Kommen des Heiligen Geistes, das Reden in fremden, nicht gelernten Sprachen, eine kühne Predigt, 3000 bekehrte Männer plus Frauen und Kinder, der Staatsschutz der Gemeinde. Hey, wie genial, aber was hat das mit sozialem Handeln zu tun? Ich glaube, es war sicherlich eine coole Zeit, damals in Jerusalem zu sein, für die Besucher und die Bewohner. Ich stelle mir vor, wie die Medien, wie die Flüsterpost von diesen Sensationsberichten voll war. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es diese Sensationsberichte voll war, die größte Wirkung hatten. Oder ob es da nicht etwas anderes gab, was diese Wirkung der Christenheit noch viel mehr verbreitete. Was eine viel größere Veränderung nach sich zog. Wir lesen in Apostelgeschichte 2, 45, ich möchte es kurz vorlesen, Apostelgeschichte 2, 45, da heißt es: Ihre Güter und ihren Besitz verkauften sie und teilten sie aus unter alle, je nachdem, was einer brauchte. Sie verkauften die Dinge, die Häuser und ihr Gut, was sie nicht mehr brauchten. Ganz ehrlich, hört sich erstmal unspektakulär an, oder? Aber zoomen wir doch mal hinein und stellen es uns mal vor. Stellen wir uns mal vor, jetzt kommt Bruder XY zu Schwester YZ und sagt: Hey, du hast es schon dreimal versucht, dieses Haus zu kaufen. Und ich wollte es dir nie geben. Du hast mir sogar das Doppelte des Preises angeboten. Und ich habe es dir nicht verkauft, weil ich es für mich behalten wollte. Also eigentlich brauche ich es nicht, aber ich wollte es für mich behalten. Aber weißt du was? Du kannst es haben. Ich verkauf's dir und du musst sogar weniger zahlen, als es eigentlich wert ist. Und ich stelle mir vor, wie die Person sagt: Hä, also was ist geschehen? Also bis jetzt hast du immer, egal wie oft ich gefragt habe, immer gesagt: Nee, das Haus ist nicht zu verkaufen. Was ist denn los? Und dann sagt er: Weißt du, in meinem Leben ist was passiert. Es kam dieser Moment, eigentlich waren wir zusammen und ich weiß gar nicht wie, aber auf einmal kam Gott in mein Leben rein auf eine Art und Weise, wie ich es noch nie erlebt habe. Und auf einmal habe ich festgestellt: Hey, das Haus, eigentlich reicht mir ein Haus, um drin zu wohnen. Ich brauche es nicht. Aber es gibt andere Menschen, hey du, die haben kein Haus. Die haben nichts zu essen. Und meine Sehnsucht ist, ich möchte das Haus verkaufen, ich brauche es nicht. Und ich möchte das Geld lieber Armen geben. Und jetzt stell dir mal vor, nicht nur Bruder YZ handelt so, sondern die ganze Stadt ist auf einmal voll mit Schildern zu verkaufen und so weiter. Und diese Gespräche fangen an. Was meint ihr, wie das die Stadtgespräche verändert hat? Ich glaube, Pfingsten gibt es nicht ohne ein zu verkaufen Schild, wo Dinge, die zuvor wichtig waren, aus dem Leben rausgeschmissen werden, wo Veränderung wichtig ist, weil auf einmal die Prioritäten neu sortiert werden, weil auf einmal Dinge, die zuvor wichtig waren, unwichtig werden, weil auf einmal Gott eine ganz andere Position und Stellung bekommt. Und das verändert eine Stadt. Die Praxis täglicher Menschenliebe ist das durchschlagendste Grund für den Erfolg des Christentums, haben wir gestern gehört. Es fängt damit an, dass die Liebe für andere Menschen größer wird als die Liebe für den eigenen Besitz. Ein zweiter Grund, warum wir mehr Mitleid lernen sollten. Dieses Wort, was für Mitleid verwendet wird, dafür gibt es im Griechischen 3 verschiedene Wörter. Das erste beschreibt so das Gefühl der Rührung. Das zweite so die Äußerung, die man hat, wenn man zum Beispiel von jemandem hört, der gerade eine schlimme Not durchläuft. Und dieses dritte, das stärkste Gefühl. Es beinhaltet eine Verbindung von Innereien, Herz und Liebe. Man kann sagen, die Person ist innerlich so sehr bewegt, dass sich ihr Herz zusammenkrampft. Formulieren wir es deutsch, okay? Der Person wird kotzübel schlecht vor dieser Not. Und genau diese Formulierungen sehen wir immer wieder, wenn von Jesus erzählt wird. Wir sehen, wie ein gläubiger Mensch zu ihm kommt, der an Aussatz leidet und um Hilfe bittet. Und Jesus wird kotzübel und er begegnet dieser Not. Wir sehen, wie Jesus auf das Volk schaut und er beschreibt es, dass sie wie Schafe sind ohne einen Hirten und er hat Mitleid mit ihnen. Wir sehen, wie das Volk geschunden und erschöpft ist und er sagt, hey, ihr lieben Jünger, ich sende euch zu diesem Volk, bringt ihnen Orientierung. Wir sehen, wie 2 Blinde zu ihm kommen und ihm wird schlecht davon und dann heilt er sie. Wir sehen, wie er zu Tränen gerührt ist, als eine Witwe kommt und über ihren Sohn trauert, der gestorben ist. Wir sehen, wie Menschen, die von Dämonen besessen sind, kommen und ihn lässt es nicht kalt. Wir hören im Gleichnissen vom Scheichsknecht zum Beispiel, wie der Besitzer jemanden, der viele Schulden bei ihm hat, so viel Erbarmen mit ihm hat, dass er die Schulden erlässt. Wir hören beim barmherzigen Samariter, wie jemand, der eigentlich ein Feind ist, an den Verletzten vorbeigeht und ihnen hilft, weil er Erbarmen hat. Und genau so, wie dieser Samariter beschreibt sich Gott selbst. Wenn Gott an uns vorbeigeht, wenn er sieht, in was für Mist wir mal wieder gekommen sind, dann hat er Mitleid mit uns. Dann ist er nicht so, selber schuld, habe ich dir doch gleich gesagt, du wolltest es ja mal wieder nicht hören. Ich habe dir doch gesagt, du sollst diese Entscheidung nicht treffen. Nein, er reicht dir seine Hand und holt dich da raus. Beim Gleichnis vom verlorenen Sohn begegnet uns dieses Wort wieder. Krankheit, Hunger, Erschöpfung, der Tod eines Angehörigen, persönliche Not, das Gefühl der Gottverlassenheit. All darin finden wir erbarmende und die liebende Hinwendung Gottes. Und mich führt es zu der Frage, ganz persönlich, wann habe ich das letzte Mal für einen anderen Menschen geweint, weil ich von seiner Not ergriffen war? Ich weiß nicht, ob du dich an den Moment erinnern kannst, wann es bei dir war. Aber weißt du was, ich wünschte, es wäre öfters. Es ist nicht so, dass unser Herz manchmal kalt ist für andere Menschen. Und ich glaube, wenn wir über Hilfe reden, wenn wir darüber reden, anderen was Gutes zu tun, dann fängt es bei unserem Herzen an. Und Corona hat die Situation nicht leichter gemacht. Aber Corona wird keine Ausrede sein. Wenn wir eines Tages vor Gott stehen und er Böcke und Schafe trennt, wird das Wort Corona keinen Unterschied machen. Wie gehen wir miteinander um? Und ich frage auch, wie gehen wir hier in der Gemeinde miteinander um? Wir können das Gute, das fördern und stärken, oder aber wir können das Schlechte betonen. Wir können lästern oder wir können erbauen. Wir können das soziale Distanz schaffen, und es ist so leicht, in heutigen Zeiten sein Missfallen auszudrücken. Oder aber bewegt uns das, was dem anderen bewegt. Bewegt uns das, was den anderen bewegt. Sind wir bereit, in Liebe seine Schwächen zu ertragen? Paulus fragt sogar an einer Stelle, hey, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Was für ein Maßstab. Reich Gottes bauen heißt nicht immer sein eigenes Ding durchdrücken. Im Gegenteil. Und es gibt so viele Stolpersteine auf dem Weg zu einem guten Miteinander. Ich möchte zum Beispiel ein paar nennen. Egoismus. Wenn man nur an sich selber denkt, der andere einem egal ist. Stolz, wenn man keine eigenen Schwächen zugeben kann. Rechthaberei, den anderen als Dummerchen hinzustellen. Aber auch Themen wie Kritik. Wenn man ständig die zunehmende spitzen Aussagen des anderen befürchten muss, dann geht man in Deckung, weil scharf geschossen wird. Wie ist es mit Konkurrenzdenken? Aber auch mit Ironie. Bis dahin, dass in manchen Beziehungen immer wieder Angst geschürt wird. Angst, weil man nie weiß, kann man sich auf den anderen verlassen oder nicht. Man bleibt innerlich auf der Hut. Vielleicht auch, weil man von der Person mal kritisiert wurde für etwas, was viele Monate zurückliegt und man nie weiß, wie bin ich gerade bei ihm dran. Misstrauen. Wenn man mitbekommt, wie jemand immer über andere schlecht redet, dann fördert das Misstrauen, weil man sich selber nicht mehr sicher ist, wie redet der über mich, wenn ich nicht da bin. Das Thema Gleichgültigkeit hatten wir schon. Manchmal sind es auch Themen wie Altlasten, wo irgendwelche Erlebnisse aus der Vergangenheit den Zugang zueinander erschweren. Alte Beziehungskisten, frühere Verletzungen oder Missverständnisse. Aber wisst ihr, all diese Dinge, all diese Hindernisse auf dem Weg zu einem guten Miteinander, die können in der Gemeinde zerbrochen werden. Denn in der Gemeinde, dort erleben wir den Gott, der sagt, ich habe dir deine Schuld vergeben. So wie ich dir vergebe, sollst du auch den anderen, die an dir schuldig geworden sind, vergeben. Wenn nicht hier in der Gemeinde Vergebung gelebt wird, wo denn dann? Wisst ihr, ich glaube, es ist Zeit, zurück zur ersten Liebe zu kommen. Wann waren wir das letzte Mal auf den Knien, um den anderen zu segnen, um uns von der Not des anderen berühren zu lassen? Wann haben wir das letzte Mal für Menschen, die Gott nicht kennen, die in Ewigkeit von ihm getrennt sein werden, für sie geweint? Oder sind wir zu stolz dafür geworden? Egal wie optimal und durchgestylt ein Gottesdienst ist, und ich liebe das, wenn unser Herz nicht dabei ist für die Verlorenen, ist es nur ein Programm. Das, was den Unterschied macht, ist die Frage, erfahren die Menschen die Liebe Gottes, wenn sie hierher kommen? Und nein, nicht nur, wenn sie hierher kommen, sondern wenn wir Gemeinschaft mit ihnen haben, egal wo wir sind. Und ich wünsche mir für mich, für uns als Gemeinde, dass wir unser Herz ganz neu berühren lassen von Gott, von seiner Liebe für die Menschen, für die er sich abschlachten ließ. Nicht Hauptsache, ich kenne Jesus. Das ist nur ein Zwischenschritt. Sondern auch die anderen Menschen sollen Jesus erkennen. Wisst ihr, ich will ehrlich zu euch sein. Manchmal gibt es Zeiten, wo ich mich frage, war es nicht leichter, als ich noch kein Pastor war? Im Kindergarten zu arbeiten, feste Arbeitszeiten zu haben, Kontakt zu Nichtchristen zu haben. Ja, natürlich habe ich in der Gemeinde mitgearbeitet. Aber doch war es eine ganz andere Möglichkeit, im Leben, im Alltag Gott groß zu machen. Und manchmal vermisse ich es. Manchmal denke ich, ich habe genug. Gemeinde, Programme, Termine, Beschäftigungsmaßnahmen. Wisst ihr, wo ist die Leidenschaft für die Menschen geblieben? Manchmal erstickt sie im Gemeindealltag. Aber vielleicht sollten wir viel mehr diese Dimension wieder in den Blick bekommen, dass das Wichtigste die Menschen sind und nicht die Programme. Und ja, es ist gut, hier das Beste zu geben. Aber die Liebe darf nicht kalt werden. Und vielleicht ist es für dich und für mich dran, jetzt beim Gebetszeit, beim Lobpreis ganz neu vor Gott auf die Knie zu gehen. Ihn jetzt hier im Gottesdienst, ihn zu Hause ganz neu darum zu bitten, dass unsere Herzen wieder berührt werden. Dass wir nicht einfach nur Gemeinde spielen. Dass wir nicht einfach nur frommes Programm machen. Sondern dass wir die Liebe Gottes zu den Menschen bringen. Denn die Kranken brauchen den Arzt und nicht die Gesunden. Jesus, ich danke dir, dass du uns vorgelebt hast, was es heißt, Mitleid, Erbarmen, Barmherzigkeit für Menschen zu haben. Und wenn ich in deinem Wort schaue, entdecke ich manchmal Dinge, wo du oder wo andere Menschen bereit sind, so schlimme Dinge zu vergeben. Und manchmal hängen wir fest an solchen Kleinigkeiten her. Und die Liebe erkaltet. Und auf einmal diskutieren wir und argumentieren wir über Menschen und kriegen gar nicht mehr mit, dass unsere Aufgabe ein geistlicher Kampf ist, Herr. Mein Vater, in dieser Zeit, wo Distanz so groß geschrieben wird, ist mein Herz kälter geworden. Und ich möchte dich bitten, dass du ganz neu hineinkommst mit deiner Liebe. Vater, ich möchte zurück zur ersten Liebe. Ich möchte zurück zu diesen Momenten, wo mein Leben so voller Liebe ist, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin damit. Ich möchte zurück zu diesen ersten Taten, den Menschen unerschrocken von dir zu erzählen und zu verkünden, was du in meinem Leben Herrliches getan hast. Ein Leben zu führen, das bei den Nachbarn ankommt, Jesus. Schenk du uns Gnade, vergib uns, wo wir das einschlafen lassen haben, wo der Teufel uns diese Dinge geraubt hat, Herr. Und führe uns näher in dein Herz, Jesus. In deinem Namen, Herr. Amen.